Okay. Okay, so here's a bilingual question. Dear Bhante, probably not a very useful question, but interesting. Okay, did the Buddha say something about why? Why all this? Why did the universe come into existence? Why all the deluded beings? What is it all good for in the end? And all this suffering? Anyway, you've got a translation there.
Okay. Lieber Bhante, vermutlich keine hilfreiche Frage, aber interessant. Hat der Buddha etwas über das Warum gesagt? Warum das alles? Warum ist das Universum entstanden? Warum wir verwirrten Lebewesen? Wofür ist all das Leiden letztlich gut? Danke.
Well, short answer, no.
Die Antwort ist kurz und heißt nein.
To me, it's one of the very interesting aspects of the Buddha's approach to things is that some of the questions which most religions claim to answer, the Buddha put to one side and said there's no point in trying to answer them.
Ein interessanter Punkt in der Buddha-Lehre ist, dass der Buddha auf Fragen, auf die die meisten Religionen versuchen, Antworten zu finden, dass er darauf nicht antwortet oder keine Antworten gibt und sagt, das führt nicht weiter, und er stellt diese Fragen einfach zur Seite.
So most religions, for example, have a sort of a story of Genesis, a story of how the universe came to be.
Die meisten Religionen haben eine Geschichte wie die Genesis, also eine Schöpfungsgeschichte, die erzählt, wie die Welt und die Lebewesen entstanden sind.
The best one of these creation stories, when I say the best, and the one I like the most, is a story which is found in the Rig Veda.
Und die beste dieser Geschichten, die ich fand, dass ich am meisten mag, ist eine Geschichte aus dem Rig Veda.
And this story dates maybe 500 years before the Buddha, maybe a bit less than that.
Und die Geschichte stammt ungefähr aus der Zeit 500 Jahre oder etwas weniger vor dem Buddha.
And interestingly enough, it's a bit beside the point, but there was a study by a Polish scholar some years ago that showed a quite close relationship between this particular passage and the teaching on dependent origination. So it does seem as if the Buddha was aware of this passage.
Und polnische Wissenschaftler haben vor einiger Zeit gewisse Ähnlichkeiten nachgewiesen zwischen dieser Passage und dem abhängigen Entstehen. Und das deutet darauf hin, dass der Buddha diese Passage wahrscheinlich gekannt hat.
In this creation myth, which sort of goes along and tells actually quite an interesting creation myth in many ways, but then at the end of it, it then takes a new direction. After describing how the world comes to be, it then asks the question: well, what was all before all of this? What was there before the world came into being?
Und dieser Schöpfungsmythos beschreibt auf verschiedene Art und Weise, wie die Schöpfung entstanden ist. Und am Ende nimmt das Ganze dann eine interessante Wendung, in dem die Frage aufgeworfen wird, was war davor, was war bevor all diese ganze Welt und diese Schöpfung entstanden ist.
The gods don't know, because they were created afterwards.
Die Götter wissen es nicht, denn sie wurden ja auch erst danach geschaffen.
Only he knows, only he who sits in the highest heaven and surveys all from above, only he knows.
Nur er weiß es, der im höchsten Himmel sitzt und über allem sitzt, nur der weiß es.
Or perhaps even he doesn't know.
Oder vielleicht sogar er nicht.
So this is... that's the last line in the creation myth. It ends with a question. Perhaps even he doesn't know.
Und das ist die letzte Zeile in diesem Schöpfungsmythos. Einfach die Frage. Vielleicht weiß selbst er das nicht.
And so this is that strain of questioning and inquiring, and that strain of skepticism about the limits of knowledge, which I think also inspired the Buddha and which we find in Buddhism.
Und das ist eine Haltung von Hinterfragen und Skeptizismus und Bewusstsein, dass das Wissen Grenzen hat, was auch den Buddha angetrieben hat.
One time somebody asked Martin Luther the same question, what was God doing before he created the world?
Vielleicht könnte jemand mal die Frage stellen, was tat Gott, bevor die Welt erschaffen hat?
Right, I mean, it must be pretty boring.
Sorry?
It must be pretty boring.
Es muss für ihn langweilig gewesen sein, ja.
Mm-hmm. So, and Martin Luther's response was, God was making sticks.
Die Antwort heißt, Gott hat Stücke gemacht.
With which to hit people who ask impertinent questions.
Mit denen er Leute geschlagen hat, die unangenehme Fragen stellen.
Okay. Right, next question. The word dukkha is often translated as suffering, but sometimes also as unsatisfying. Also, I somewhere read that its etymology means a wheel is not turning correctly because it's not well centered. Okay. Actually, I'm not sure how to translate this. The German description is, I'll give this to Maria in a minute. I won't give you the satisfaction of listening to me trying to pronounce German. All of these convey quite different meanings, so I wondered what your take is on what it means.
Okay. Oh, I have to translate. So, das Wort Dukkha wird oft als Leiden übersetzt, aber manchmal wird es auch mit Unbefriedigung übersetzt. Und manchmal habe ich auch gelesen, dass es etymologisch bedeutet, ein Rad dreht sich nicht richtig, weil es nicht gut zentriert ist. Ich bin mir nicht sicher, wie man das übersetzen soll. Die deutsche Beschreibung heißt, ein Rad, dessen Achse nicht richtig in der Mitte befestigt ist. Oder sowas Ähnliches. All diese Ausdrücke beziehen sich auf sehr verschiedene Bedeutungen. Und ich würde gerne wissen, was Sie darüber denken, was das bedeutet.
Okay. Okay, so firstly about the etymology, about the wheel. I think, if I recollect correctly, I think that's a false etymology. This is what you find is quite commonly in the in Buddhist, but also just in Indian works quite generally, that they use, they sort of explain words by these supposed etymological explanations. In fact, it's more like kind of puns really than anything else. It's not necessarily a genuine etymology. I don't think that the word dukkha the word for a wheel is an akha or an axle, but I don't think it's actually etymologically related to dukkha. I think, if I recollect correctly, that dukkha just is an abstract noun from du, just meaning like badness or ill. And sukha is the opposite, meaning goodness or easiness.
Zuerst mal zu der Etymologie. Bhante Sujato, soweit er sich erinnert, denkt, dass diese Etymologie mit dem Rad nicht zutreffend ist. Manchmal werden solche Beschreibungen benutzt, um Wörter zu erklären, aber es ist nicht immer die zutreffende etymologische Wurzel. Und soweit er weiß, kommt dukkha von einem Wort, das schlecht oder krank oder etwas Ungutes beschreibt, und Sukha, das Gegenteil, ist das Gute und das Schöne.
Okay, so in terms of how best to translate it, I think suffering is quite a good translation.
Und für die Übersetzung denkt er, dass Leiden eine gute Übersetzung ist.
I don't have a problem with suffering.
Und er hat kein Problem mit dem Wort Leiden.
People who don't like the translation suffering are just wimps.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind die Leute, die mit der Übersetzung leiden, ein Problem haben, so zu Zimperlieschen.
Who are incapable of facing reality.
Die unfähig sind, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken.
I mean, if you look at a lot of the way that it's used, you know, it's often used for things like, you know, tortures and things like this, you know, so a man has his skin peeled off his body or something like that, and he would experience unsatisfactory feelings. No, I don't think that's unsatisfactory feelings. I think that's feeling suffering.
Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, von einer Beschreibung, wo es heißt, die Haut, what is that in the skin?
It's peeled off. They call it it's like you peel the skin off of an orange or something like that.
Ja, sort of. Die Haut wird jemandem in Streifen abgezogen und man sagt dann, er hat ein etwas unbefriedigendes Gefühl dabei, dann ist es nicht unbedingt die zutreffende Beschreibung.
Or if like a man is hit with an arrow, then you know, would he experience painful, unsatisfactory feelings?
Oder wenn jemand von einem Pfeil getroffen wird, kann man dann sagen, er empfindet ein unbefriedigendes Gefühl.
So, I mean, of course, dukkha is used in a wide variety of cases, and often not in extreme cases like that, but it certainly does include them. I mean, also, the problem with unsatisfactory is it's not really an English word as such. I mean, occasionally you might use the word unsatisfactory, but it's certainly not a common, also everyday English word, whereas dukkha and sukha are very much everyday words.
Das Wort Dukkha wird für ein breites Spektrum von Zuständen benutzt und nicht alle sind so extrem wie die gerade genannt wurden. Aber Panda hat auch mit dem englischen Wort für Unbefriedigung ein Problem, weil es im Englischen kein übliches, alltägliches Wort ist. Und die Begriffe im Pali, Dukkha und Sukha, das sind ganz übliche, alltäglich benutzte Worte.
I'll come to you in just a second, Hans. But I think, generally speaking, when we're translating philosophical words, you see a word like dukkha bridges both the ordinary language context and also philosophical contexts. And I personally think the best way to go is to try to find a translation which applies as much as possible in the ordinary language context, right? So we want to build up the sort of the connotations, the more concrete things first, and then from that we can draw into the more philosophical context, and we can understand by analogy how that works in that more abstract environment.
Wenn es um die Übersetzung solcher philosophischen Begriffe geht, dann sind es oft Begriffe, die eine Brücke schlagen zwischen alltäglichen und gewöhnlichen Ausdrücken der philosophischen Dimension. Und Bhante Sutta schlägt vor, dass man sich bei der Übersetzung so weit wie möglich auch an den alltäglichen Bedeutungen orientiert, um so die Grundlage dieses Wortes und seiner Bedeutung zu erfassen und von dort aus dann eben sich die philosophische Bedeutung erschließt.
Whereas with something like unsatisfactoriness, you're sort of going the opposite way around. You're starting with a philosophical kind of word or term or idea, which then doesn't really fit in the everyday context.
Und die Übersetzung unbefriedigend oder unbefriedigt sein für Dukkha geht den anderen Weg, die setzt auf der philosophischen Seite an und es passt nicht so richtig in die Alltagsseite hinein.
Sorry, yes, Hans.
In the context of the Four Noble Truths, translation suffering into Dukkha is perfectly fine. In the context of the three characteristics, translation suffering doesn't work.
Because
a table or a window doesn't work. Simple as that. And the Pali term dukkha, not going into it,
logical
discussion, extremely complex. So you can't translate it directly. In German you need to use two different terms. On one hand suffering, on the other insufficient would be a good translation, I think.
Okay. Well, that is an interesting point about the table, right? So according to the three characteristics, right? Like all conditioned things, right? So Sabbe sankhara anicca are impermanent. Okay, so the table obviously is impermanent. It's also all conditioned things are, or all dhammas are not self. Okay, table is not self, I think. I don't think it's kind of sentient and stuff. But is the table dukkha? Yeah, then that's... Is it suffering?
It becomes possible
in certain interpretations if you understand it in terms of sankhara in that context is talking about the reality as experienced. So an experience of a table is always suffering.
Die Diskussion geht darum, dass man bei der Übersetzung vielleicht unterscheiden muss zwischen dem Zusammenhang der vier edlen Wahrheiten, wo Leiden oder im Englischen eben Suffering als Übersetzung passend ist und die drei Merkmale der Existenz, wo es vielleicht nicht passend ist. Wenn man zum Beispiel einen Tisch nimmt, der die drei Merkmale besitzt, das heißt, das wäre eben Unbeständigkeit, das ist klar, der Tisch ist unbeständig und der ist das andere Merkmal nicht selbst. Gehen wir auch davon aus, dass der Tisch nicht selbst ist. Und die Frage ist, was ist mit Dukkha? Kann man sagen, der Tisch ist Leiden? Und Bhante Sujato sagt, die Art, please can you repeat this last passage? It was a bit long.
Sabbe sankhara dukkha.
Yeah.
If the table is regarded as something which objectively exists, then it's difficult to see how it could be understood as suffering. Yeah? Yes. But if the table is not regarded as something that objectively exists, but is regarded as something which is experienced, then that can be regarded as suffering.
Okay. Wenn man den Tisch betrachtet als etwas, das objektiv existiert, dann kann man nicht sagen, der Tisch ist Leiden. Aber wenn man den Tisch betrachtet als etwas, das in der Erfahrung, dass das erfahren oder erlebt wird, dann kann man sagen, dieses Erleben ist Leiden.
So we could spend quite some time on that particular point, but thank you for bringing it up. It is an interesting point in Buddhist philosophy, but we might just have to leave it there, otherwise we'll get into Nagarjuna and stuff, and who knows where that will lead.
Dear Bhante, welche Rolle spielt Schuld und Vergebung in der Lehre des Buddha? What is the role of guilt and forgiving in the Buddha's teaching?
Okay, the role of guilt and forgiveness. Well, the idea of guilt as such is as it's understood in the West and in Christian thinking is not really found in Buddhism. In Buddhism, we talk about remorse, which is subtly different from guilt.
Die Vorstellung von Schuld, wie wir es aus dem christlichen Kontext kennen, findet sich so in der Form im Buddhismus nicht, sondern wir sprechen eher von Reue. Das ist etwas anderes als Schuld.
And the essential difference is that guilt involves punishment.
Und der Hauptunterschied ist, dass Schuld eine Strafe beinhaltet.
Right? Right? This is what happens. If you go to court and the judge says you're guilty, then the next thing is, what is your sentence?
Und wenn wir vor Gericht stehen und der Richter befindet uns für schuldig, ist die nächste Frage, was ist unsere Strafe?
So in Buddhism there's not that same notion of punishment. So what we translate as remorse in Pali is kukucha, which literally means bad doneness. In other words, it's a memory of something which was done bad in the past.
Und dieser Begriff von Schuld in dieser Form existiert im Buddhismus nicht. Und das, was mit Reue übersetzt wird, heißt im Pali kukucha, was wörtlich heißt schlecht getan. Das heißt, es ist eine Erinnerung, die wir haben über etwas aus der Vergangenheit, was schlecht getan wurde.
And so because of this, and because we don't have this idea of punishing, then forgiveness is something which should always be granted very freely in Buddhism.
Und wir haben nicht diese Vorstellung von Strafe, die an so etwas gekoppelt ist. Und der Gedanke von Vergeben ist etwas, was im Buddhismus sehr freizügig praktiziert werden sollte.
And this is actually part of a sort of a regular kind of monastic practice. Is what we do is asking for forgiveness if there's anything we've done which is wrong or has offended somebody.
Und es ist Teil einer sehr regelmäßigen Praxis im Kloster, dass man um Vergebung bittet für etwas, was falsch gemacht worden ist.
Okay, I'll move ahead a little bit quickly. I'm conscious we're getting a bit late and we've already missed out one night of talks of questions, so I'll move on. Okay, this organizational one, you might have a look at that and consider that for tomorrow. Dear Bhante, in metta meditation, why do we direct our attention to the heart area? What is so special about this part of the body? It would also make sense to do metta meditation by focusing on some other part of the body. Yes, it doesn't really matter too much. Most of the time we have this idea that love is a heart quality, of course, and whether it is or not, doesn't matter too much in meditation, but most people, because of that association, they tend to experience the metta in that area. So, but really, it doesn't really matter. So if you feel the metta in your left earlobe, then you feel it there. That's fine.
In der Metta-Meditation, warum richten wir in der Metta-Meditation unsere Aufmerksamkeit auf die Herzgegend? Was ist so besonders an diesem Körperteil? Und wäre es auch in Ordnung, Metameditation oder während der Metameditation auf einen anderen Körperteil sich zu orientieren? Und die Antwort war ja, das ist auch okay. Und das Herz ist etwas, was von den meisten Leuten mit Liebe assoziiert ist, dass Liebe eine Herzensqualität ist. Aber wenn man zum Beispiel Metta im linken Ohrläppchen fühlt, ist das wunderbar.
And then you can write them a letter saying, I love you with all my earlobe.
Und im Liebesbrief steht dann, ich liebe dich mit meinem ganzen Ohrläppchen.
Okay, next one. Dear Bhante, in meditation, is it helpful to inject questions into the mind? To inject things? Curious choice of verb there. Anyway. E.g., what or who am I? Mm-hmm. If so, what questions? During what kind of meditation? At what stage of meditation? Thanks a lot for your wisdom and compassion. Okay, so to inject questions. I mean, I'm thinking of some kind of weird mind control sort of cult where they're kind of putting questions in your head. What am I? interesting, you know, because in the spiritual life, you know, often these kind of questions are regarded as being kind of very profound questions, you know, who am I and so on. But these are some of the questions which the Buddha said don't lead anywhere.
Die Frage geht darum, ist es hilfreich, in der Meditation Fragen in den Geist einzubringen, zum Beispiel, wer oder was bin ich? Wenn ja, welche Fragen? Und in welcher Meditationsart und in welchem Stadium der Meditation? Diese Fragen, wie zum Beispiel, wer oder was bin ich, wird in vielen spirituellen Richtungen, werden diese Fragen sehr wichtig genommen. Aber im Buddhismus ist es so, dass der Buddha sagt, das sind Fragen, die nicht weiterführen.
The problem with the question, of course, is that it's assuming that there's an I, right? It's I am something, so what is that?
Diese Frage setzt die Annahme voraus, dass es ein Ich gibt. Wenn ich etwas bin, was bin ich dann?
So you notice that when we do the reflections at the end of the metta meditation, we're sort of not asking questions about what I am, but we're asking questions about what happened.
Und wenn wir am Ende der metta meditation Fragen stellen, dann fragen wir nicht, wer oder was bin ich, sondern wir fragen, was ist passiert?
What are the causes?
Was waren die Ursachen?
What things are useful, what things are obstructive?
Welche Dinge sind hilfreich und nützlich und welche sind hinderlich?
How do things change?
Wie verändern sich die Dinge?
Yeah. And so this kind of way of questioning is a way that's always deconstructing a sense of a solid and lasting self.
Und diese Art von Fragen führt eigentlich dazu, dass die Vorstellung eines soliden und festen Selbst auseinandergenommen wird.
So also the question was like, when's a good time to do this? I mean, that's you can reflect like that any time you like. Again, I'm not here to tell you what to do or not to do, but generally speaking, it's not a good idea to do that kind of thing while you're in the meditation, right? While you, it will just be disturbing your practice.
Und die Frage, wann man das tun soll, wir können das natürlich tun, wann immer wir wollen, wann wir uns keine Vorschriften machen, aber in der grundsätzlich ist es nicht eine gute Idee, solche Fragen während der Meditation zu stellen, weil es die Praxis stören würde.
But it's good to do it at the end of the meditation. And one of the reasons for doing it at the end of the meditation is because you're then you're giving that space where you're allowing the mind to ask those questions. That means there's less pressure, less need to ask them during the meditation. You know that there will be a time to ask those questions.
Und der Grund, warum es am Ende der Meditation gut ist, ist, dass man sich diese Zeit dafür nehmen kann. Man weiß während der Meditation, ich habe keinen Druck, ich werde nachher die Zeit haben, über diese Fragen nachzudenken und dann kann ich während der Meditation davon loslassen und werde es am Ende dann nachher betrachten.
And even though when we're asking that questions, you know, the way that we're doing it in the guided meditations and the way that we often do it in the meditations, obviously quite shallow, right? Which is sort of a bit of quick reflection and to see what was happening. But what you will find is that when your mind starts to drop down into samadhi and there's a lot of clarity in the mind, when you start to ask those questions, sometimes it might start to go much deeper. You'll start to actually see inside and be able to look much more deeper into the mind. And so when that starts to happen, then you can sort of follow on that, and that's where the mind will start to go to some deeper levels of insight.
Und wenn wir das in einer geführten Meditation machen, dann sind diese Fragestellungen eher oberflächlich. Aber wenn der Geist in einen Samadhi-Zustand kommt, und dann wird er sehr klar, und wenn wir in einem solchen Zustand die Fragen betrachten, dann können wir tiefere Antworten finden, dann können Antworten auftauchen, die uns zu tieferen Einsichten hinführen.
Okay, so next one. I'd like to know some more about the daily life of monks and nuns. Can you tell us a bit? If that's not suitable, it's also okay.
Ich würde gerne mehr über das tägliche Leben von Mönchen und Nonnen erfahren. Können Sie uns darüber etwas erzählen? Wenn es unpassend ist, ist das auch in Ordnung.
Well, the daily life what can I say? Get up, come to meditation, have some breakfast, do meditation interviews. That's my daily life here. But it changes and it varies. Generally speaking, we have, and it also varies quite a lot from monastery to monastery. But the general routine, of course, we have the meal in the morning. So we usually either have just one meal, sometimes two meals in the morning. The idea is to get up and do some meditation, maybe some chanting or something in the early morning before the meal time.
Der Ablauf des täglichen Lebens variiert in den verschiedenen Klöstern ein bisschen. Meistens ist es so, dass man am Vormittag zwei Mahlzeiten hat, also entweder eine Mahlzeit oder manche Klöster haben zwei Mahlzeiten, dass man morgens früh aufsteht und vor dem Essen meditiert und eventuell auch ein Chanting macht.
In some places, especially when we're living in Thailand, but also some places when I'm in Australia as well, I'm able to go for alms rounds. So it means we take our bowl and we sort of walk into the village and just accept whatever food is offered from the kind people in the village or the town.
Und speziell in Thailand, aber auch manchmal in Australien, an Orten, wo es möglich ist, auf Almosenrunde zu gehen, dann nehmen die Mönche oder Nonnen morgens ihre Almosenschale und gehen ins Dorf und nehmen das entgegen, was ihnen an Essen angeboten wird.
I usually do this when I'm staying in Sydney, and I remember one time I was at an interfaith event, and I was talking to this Christian lady, and she was asking about her lifestyle, and I mentioned about this going for alms, and she just was completely floored by this. It was completely beyond her comprehension that you could actually just get a bowl and just walk down the street and actually get something to eat.
Und Professor Chato macht das gewöhnlich, wenn er in Sydney ist, und einmal war er zu einer interreligiösen Konferenz dort und hat eine christliche Frau gesprochen, und die war ganz außer sich oder beeindruckt von dieser Praxis und konnte sich gar nicht vorstellen, dass man mit einer Almosenschale durch die Straßen geht, um etwas zu essen zu bekommen.
And I had to say, well, look, I'm, you know, in Sydney, there's so many Thai restaurants that the only problem you have going for alms round as a monk is that it's just your back gets a bit sore on the way back from carrying all the food.
In Sydney gibt es sehr viele thailändische Restaurants, und das größte Problem, das man hat als ein Mönch, wenn man um Almosen geht, ist die Rückenschmerzen auf dem Rückweg, wenn man das viele Essen nach Hause tragen muss.
So what can I say? We live a simple lifetime. There's nothing that mysterious or anything about it. We do chores, look after the place. There's classes and lessons from time to time, and certainly in the forest monasteries that I've spent most of my time, we spend a lot of time in our huts by ourselves as practicing meditation.
Es ist nichts Geheimnisvolles an dem Mönchsleben. Man muss das Kloster in Ordnung halten, und vor allem in Waldklöstern, wo Bandhisattva die meiste Zeit zugebracht hat, verbringt man viel Zeit in seiner Hütte alleine und praktiziert Meditation.
Okay. So I'll do one or two more questions for this evening, and then we'll call it a night. So, dear Bande, thank you so much for the amazing retreat. For me, it's perfect that you allow us to decide by ourselves when is the best time for sitting, walking, outside meditation, etc. Can you recommend a meditation center in Europe that also offers such open-minded retreats?
Lieber Bante, vielen Dank für dieses erstaunliche Retreat. Es ist für mich perfekt, dass Sie uns selbst erlauben, wann die beste Zeit ist für Sitzmeditation, Gehmeditation oder Meditation draußen und so weiter. Und können Sie ein Meditationszentrum in Europa empfehlen, das eben solche offenherzigen, sage ich jetzt mal, Retreats anbietet?
I have no idea. This is my second visit to Europe ever in my life, so I don't know very little. Does anybody else have any suggestions? Good retreat centers?
Er kann es nicht beantworten.
Yeah. So you have open-minded retreats? You can... Okay, so it depends on the style of who's teaching. Yeah, it's similar to like at Jhana Grove in Ajahn Brahm's monastery. I mean, they, it's just the centre, right? So it depends on who's actually teaching. So you find somebody whose style, you find appealing. Yeah.
Okay, also Sie ist zum zweiten Mal in Europa, kann die Frage nicht beantworten, aber hier wird vorgeschlagen Amaravati, und es kommt darauf an, welcher Lehrer das Retreat gibt. Da muss man eben gucken. Dann kann man auch solche Retreats finden. Und das ist ähnlich wie in Australien, in Jhana Grove, wo es auch auf den Lehrer eben ankommt, wie der Stil des Retreats ist.
You know, one of the reasons why we don't like to sort of regulate. I know Ajahn Brahm's. I think Ajahn Brahm's retreats these days are even less regulated than what we're doing here. But my experience was. I always remember. I had one time when I was practicing in Thailand, and we were at that monastery, and we were on retreat, and I was only I was ordained for a year or something like that, and we were sitting in the morning meditation, no, evening meditation, and I was supposed to be leading the chanting, and we'd like come and sit for an hour and then do the chanting. normally I really like doing that. I like doing chanting and stuff. But you see, I was just having this really good meditation, and I was watching my breath, and my mindfulness was really sharp. And then all of a sudden, just the breath started collapsing. I was sitting there, and everything started breaking apart into like shards and fragments. Everything inside the breath was just disintegrating, and the whole world around me was collapsing. I was sitting there in this universe which was just falling apart, like every atom in the universe was disintegrating. And while this was happening, then ding, 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 there's a bell. And we're supposed to get up and do the chanting. I'm supposed to be leading the chanting, so I can't just sit there. And So this is why I really think it's a good idea, because I've spoken to people in the interviews. You know, a lot of people, I think, it's not good to sit for too long. You know, and people, if your energy is not strong and your mindfulness and yet isn't developed, and then a lot of people I've spoken to, I've recommended, please don't sit for longer than 15 minutes, 20 minutes, maybe half an hour, and gradually develop. Other people, If your mindfulness is strong and so on, you don't want to just sit for an hour. An hour actually isn't nearly long enough. If you want to develop really deep samadhi, then you're going to be sitting for 3 hours. Yeah? And so I think it's really important in the retreat to create a space that's going to allow and support everybody to practice wherever they are.
Der Grund, warum Bodhisattva seine Retreats so offen hält, und er sagt, Ajahn Brahms Retreats geben noch weniger Struktur vor, der Grund ist eine Erfahrung, die er selber mal hatte, in einem Kloster in Thailand. Gab es abends eine Stunde Meditation und dann anschließend Chanting, und er selber sollte das Chanting leiten, was er normalerweise sehr mag. Er macht das gerne. Aber an diesem Abend hatte er eine sehr intensive Meditation. Er hat seinen Atem beobachtet, und der Atem wurde sehr still, und irgendwann begann das ganze Universum sich aufzulösen. Genau in diesem Moment wurde der Gong geschlagen und die Stunde war zu Ende, und das Chanting sollte beginnen, und da er das Chanting leiten sollte, hatte er keine Wahl. Er musste irgendwie aus der Meditation heraus, und er war ganz ganz verwirrt und musste sich erst sammeln und fangen. Und das ist der Grund, warum er es für besser hält, viel Freiheit zu geben. Und hier in dieser Gruppe gibt es Leute, für die ist es gut, kurze Meditationszeiten zu haben, wenn der Geist nicht so viel Energie hat oder so, dass man Viertelstunde, 20 Minuten oder eine halbe Stunde die Meditationszeiten hält. Und für andere ist es besser, lange Zeiten zu haben. Wenn man wirklich in tiefen Samadhi kommen will, dann ist eine Stunde das Mindeste. Dann braucht man eher länger, 2 oder 3 Stunden. Und diese Struktur des Retreats, diese offene Struktur, gibt eben jedem die Möglichkeit, da zu praktizieren, wo er oder sie steht.
Next one, short one. Dear Bhante, are you planning a talk on the 7 factors of enlightenment? Not at this stage, although I'm willing to be persuaded if somebody really wants one.
Die Frage heißt, planen Sie einen Vortrag über die 7 Faktoren, die 7 Erwachensfaktoren? Und die Antwort ist nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Okay, this one. I've heard that shortly before his death, the Buddha gave instructions to forget about the minor rules of the Vinaya. If this is true, can you please speak about why it was disregarded and what implications his message has for those interested in the Dhamma, but not in the 200 plus rules?
Ich habe gehört, dass kurz vor seinem Tod der Buddha angewiesen hat, die kleineren Regeln des Vinaya zu vergessen. Und wenn das stimmt, dann können Sie bitte darüber sprechen, warum das missachtet wurde, und welche Folgen das hat für Leute, die am Dhamma interessiert sind, aber nicht an den 200 und mehr Regeln.
So, in other words, you want to have all the happiness and all the good stuff, but you don't want to keep any rules, I see.
Mit anderen Worten, jemand möchte das Glück und all die guten Sachen haben, ohne Regeln einzuhalten.
Seems perfectly reasonable.
Das klingt ganz vernünftig.
You know, I bet I haven't you know, because I haven't been driving around in here, but I bet on German roads there must be lots of rules, right?
Bandit Potato war hier im Auto unterwegs und hat den Eindruck gewonnen, dass auf den deutschen Straßen es eine Menge Verkehrsregeln gibt.
No. You have to like stop at stop signs and.
Man muss an den Stoppschildern halten.
Really?
Just a recommendation.
Nur eine Empfehlung, ja.
Skillful means, sort of a gentle encouragement. And sometimes you think, oh, those rules are a real hassle, and then try going to Benares.
Und wenn einem die Regeln hier zu viel werden, soll man mal versuchen, nach Benares zu gehen.
Anyone been to Benares?
Yeah. Ja, war es mal dort, ja.
Yeah, the road rules there is like kind of find an empty space and just go for it, you know.
Und dort heißt die Verkehrsregel, finde einen freien Platz und los.
You sort of dodging the pigs and the people and the buses. And we were driving through Benares at peak hour traffic and in a bus, and we literally ran out of petrol in the middle of a traffic intersection, like the traffic lights, right? The bus with no it was chaos.
Dann ist also war mal im Bus dort unterwegs und mitten an der Ampel ist der Tank leer geworden.
So he's starting to appreciate road rules actually have a point. Yeah.
Und am Ende hat gelernt, Verkehrsregeln zu schätzen.
But to talk about this is quite a famous episode in Buddhism and one of the most popular and most moving and interesting of the Buddhist discourses called the Mahaparinibbana Sutta, and it tells the story of the months and days leading up to the Buddha's passing away. And one of the interesting things about this story is that shortly before the Buddha passed away, he gave a number of messages to his closest disciple, Venerable Ananda. And one of the ones that he said was that the Sangha, if it wishes, may abolish the lesser and minor rules after I pass away.
Und es gibt einen Text, das Mahaparinibbana Sutta, das über die letzten Monate und Tage im Leben des Buddhas berichtet. Und kurz vor dem Parinibbana, also bevor der Buddha gestorben ist, hat er seinen engsten, vertrauten Schülern noch einige Hinweise mit auf den Weg gegeben. Und er hat zum ehrwürdigen Ananda unter anderem gesagt, wenn der Orden das wünscht, dann kann er die kleineren und geringeren Regeln nach seinem Tod weglassen.
Now, there's actually a complex narrative situation here, which will probably take a little bit too long to go into, but the gist of it is that shortly after that time, after the Buddha passed away, the Sangha was discussing this particular issue, and Ananda said, look, the Buddha said we can get rid of all the lesser and minor rules if we want, and all the monks said, well, what ones are the lesser and minor rules? And Ananda said, oh, I forgot to ask.
Und die Erzählsituation ist recht kompliziert. Heute werden wir das nicht alles besprechen können. Und es war so, dass kurz nach dem Tod des Buddha die Mönche sich zu einem Konzil zusammengetroffen haben und der ehrwürdige Ananda hat gesagt, der Buddha hat eben gesagt, wir können die kleinen und geringen Regeln weglassen, wenn wir wollen. Und dann haben die Mönche gefragt, ja, was sind denn die kleinen und geringen Regeln? Und der ehrwürdige Ananda sagte, ich habe vergessen, das zu fragen.
And all the monks are like, yeah, thanks so much, Ananda, that's terrific.
Und die Mönche haben gesagt, vielen Dank, Ananda.
And they had this discussion and among all of the great arahants and so on, they couldn't work out which rules were minor.
Und die ganzen Arahants der Zeit haben darüber diskutiert und sie konnten sich nicht einigen, welches die geringeren Regeln sind.
So this problem which all of the greatest enlightened Arahants in the time of the Buddha couldn't answer, I know how to answer.
Und das dieses Problem, was die großen Arahants zur Zeit des Buddha nicht lösen konnten, kann Bhandasujata heute auch nicht lösen.
Which is one of the problems with it is actually not that difficult to answer, but the lesser and minor rules are probably the classes of rules they call Paticitya and Patidesaniya in the Vinaya.
Es kann sein, dass die kleineren und geringeren Regeln diejenigen sind, die im Vinaya Paticitya und Patidesaniya oder so ähnlich heißen.
Anyway, the two classes of Vinaya rules. Anyway, that's another sort of conversation. But so then Mahakasapa spoke up and said, and made an interesting argument. He said that our rules are known by the lay people, and so if we go around abolishing them, then they'll think, oh, come on, the Buddha's hardly, you know, it's hardly, you know, dead, and then they're already going around and getting rid of all the rules. So he said, we're better off keeping them all.
Und als Mahakasapa an der Reihe war zu sprechen, hat ein interessantes Argument vorgebracht und hat gesagt, unsere Regeln sind den Laienanhängern bekannt und wenn wir jetzt hingehen und die abschaffen und dann sagen die, ach, kaum ist der Buddha tot, gehen die Mönche hin und schaffen alle Regeln ab.
So the Sangha decided to keep all of the rules.
Und darum wurde beschlossen, dass alle Regeln beibehalten werden.
Thanks, that's just terrific, yeah. But anyway, so it does raise a number of interesting questions, and I think that one of the purposes, or certainly one of whether it was the purpose, I'm not sure, but what certainly one of the effects of inserting that statement right at the end is so that basically every generation will then ask the same question.
Und das ist eine interessante Diskussion und eine der Auswirkungen ist, dass praktisch jede neue Generation nochmal diese Frage stellt.
And it is a curious thing, isn't it, right? It's not the kind of thing you'd expect, right? You'd expect that, you know, a text like that would be, the Buddha would be authorizing and encouraging people, you know, he should be saying, you know, this Vinaya I've established for you, this is for your benefit and you should keep it and sustain it after I've gone. But that's not what he's saying. He's saying, well, if you want to, you can get rid of those rules.
Und man würde normalerweise erwarten, dass der Buddha die Leute eher dazu ermutigt, dass er sagt, dieser Vinaya wurde zu eurem Wohl erlassen und haltet das ein und behaltet das. Aber nein, er sagt, wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr die weglassen.
So one of the things that does is that gives the authority to the Sangha.
Das heißt, er gibt die Autorität dem Sangha weiter.
And just as when we're reciting the eight precepts, you know, it's samadhiyami, it's something that you undertake. So for the same reason, the rules is not something that the Buddha is imposing on the Sangha, but it's something that the Sangha chooses to take.
Und genauso, wenn wir die acht Regeln hier rezitieren mit dem Wort samadhiyami, dann heißt das, dass es nicht ist, was der Buddha den Mönchen übergestülpt hat. Er hat ihnen nicht die Regeln befohlen, sondern die Menschen nehmen die Regeln aus freiem Willen auf sich.
And so anyway, it gives us something to do.
Also auf jeden Fall haben wir damit was zu tun.
Yeah, in the question we mentioned about the 200-something rules, now there's 227 for bhikkhus, and there's the rules for bhikkhus and bhikkhunis, and then there's the different vinyas, so there's the Pali one, and then that's in different books, and then there's the Chinese, and there's like five vinyas in Chinese, and then there's the other texts, and ancillary texts, and appendices, and Tibetan, and Sanskrit. Now I just made a list of all of them, and there's about 14,000 altogether.
Okay, so viel zu den 200 und so viel Regeln. Es gibt also 227 für die Mönche und im Pali Vinaya und dann gibt es noch den Vinaya für die Nonnen und es gibt Vinaya in einer Menge verschiedener Sprachen und allein Chinesisch gibt es 5 und wenn man alle Regeln zusammenzählt, dann kommt man auf über 4000.
So if anybody wants to know what the 14,000 Vinaya rules are, then let me know and I can give you a spreadsheet with all of them on there. Yeah. No, 14,000, yeah.
14,000.
Yeah. Okay. So the point of the question there was for those of us who want to practice the Dhamma without keeping all the rules. Obviously, yeah. Obviously, if you don't want to be a monastic, then it's not an issue. Then it's up to you what level of sila and so on that you want to keep. For the monastics, it's a bit more subtle. Now, it's important to understand that the vinaya is not a blunt instrument, okay? And people often say these things as if there's some kind of absolute black and white thing and you've got to go around keeping all these rules and so on. But you have to remember that with very, very few exceptions, almost all of these rules can be cleared by merely a confession. Okay, so there's no other penance or penalty or anything like that. So, for example, a rule about eating in the afternoon or something like that. You just have to mention it to another monk. Oh, I had this food in the afternoon on that day, and that's it. It's finished. Right, so it's not as if these rules are kind of they're sort of heavy punishments or kind of strict or rigid structure around them. They're very much open to interpretation and individual practice, and in fact are interpreted and practiced very differently in very different environments.
Der Vinaya ist nicht so was wie ein strenges Instrument, das schwere Strafen verhängt, sondern die allermeisten dieser Regeln, wenn sie übertreten werden, dann kann das geklärt werden, indem man sie einfach bekennt, indem man zum Beispiel, wenn man am Nachmittag was gegessen hat, zu einem anderen Mönch sagt, ich habe heute Nachmittag das und das gegessen und damit hat sich die Sache erledigt. Und der Vinaya ist sehr flexibel in der Auslegung und ist dazu da, die Praxis zu unterstützen, und tatsächlich ist es so, dass in verschiedenen Umfeldern der Vinaya ja auch sehr unterschiedlich ausgelegt und praktiziert wird.
And in fact, when I read the Vinaya and I study it, to me it's not so much a list of rules, because the rules are very specific and very contextual, but what it is an example of how the Buddha responded to changing circumstances. And so it's I think to me, an invaluable record of how the Buddha applied in very practical and very specific circumstances the principles of the Dhamma.
Und für Bhante ist der Vinaya ja auch nicht einfach nur eine Sammlung von Regeln, sondern ein Beispiel, wie der Buddha auf unterschiedliche und wechselnde Situationen reagiert hat. Es zeigt einfach, wie der Buddha, wenn die Situation sich geändert hat, darauf eingegangen ist und wie in diesem Zusammenhang die Lehre sich weiterentwickelt hat.
And even for the monks, there was one monk who came along and basically asked exactly the same question. He said, out of all these rules, I can't keep them, it's too hard, what do I do? And the Buddha said, well, if you can't keep all of those rules, can you keep three rules? Is sila, samadhi, panya, ethics, meditation and wisdom. He says, yes, I can keep those three. And the Buddha said, okay, good enough.
Und auch zur Zeit des Buddha gab es einen Mönch, der zum Buddha kam und sagte, ich kann all diese Regeln gar nicht einhalten. Und sagte der Buddha, kannst du denn drei Regeln einhalten? Sila, Samadhi, Panya, das heißt Ethik, Meditation und Weisheit. Ja, sagt er, die kann ich einhalten. Dann sagt der Buddha, das ist okay, das reicht.
Hmm. Of course, the trick to that is that it's a lot easier to keep the rules of the Vinaya than it is to practice Sila, Samadhi, Panya, but anyway.
Der Trick ist, dass es viel einfacher ist, die Regeln des Vinaya einzuhalten, als Sila, Samadhi, Panya intensiv wirklich zu praktizieren.
So, I think we should leave it there. It's getting a little bit late, and I'm sorry, but apologize to those people whose questions remain unanswered, and hopefully we'll get to them tomorrow.
Und die restlichen Fragen lassen wir übrig, weil es wieder spät geworden ist, und kommen hoffentlich morgen dazu.
Okay, so let's finish by paying respect to the Triple Gem.
Und wir schließen, indem wir den drei Juwelen Respekt erweisen.
Sambhaṃ namāmi.